Ja, ich weiß nicht, ob ich das. Ich habe das gerade eben noch überlegt. Ich habe heute eine kurze Botschaft von Roger Libby gehört. Ich denke, viele von euch kennen den. Und ich habe das Gefühl, Daniel, das Buch Daniel ist so einer seiner Lieblingsbücher. Und da gibt es eine Zeitrechnung in Daniel Kapitel 9, die auch was mit dem heutigen Tag zu tun hat. Und zwar ist Daniel dort im Exil, schon im hohen Alter, und bittet Gott, dass er doch wieder das Volk Israel zurück in das Land Israel schickt. Dass dieses Exil, in dem sie sich befinden, doch endlich aufhört und die wieder zurück nach Israel und Jerusalem aufbauen können und den Tempel. Daraufhin gibt Gott ihm durch einen Engel eine Prophezeiung, und darüber hinaus prophezeit er ihnen noch mehr und sagt, ab dem Zeitpunkt, wo der Befehl kommt, Jerusalem wieder zu erbauen, werden 483 Jahre vergehen, und dann wird ein Gesalbter kommen, der nach kurzer Zeit ausgerottet wird. Und da gibt es eine bestimmte Zeitrechnung, und das wurde auch schon ein paar Mal nachgerechnet, und dann kommt man tatsächlich auf das Jahr 32 nach Christus, auf den heutigen Abend. Vor ja, ungefähr fast 2000 Jahren ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Das sind irgendwie 173.880 Tage genau gerechnet nach dem jüdischen Kalender, und man kommt genau auf diesen Tag. Dazu muss man einfach nur wissen, dass der jüdische Tag mit dem Sonnenuntergang aufhört. Das ist heute um 18 Uhr schon gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Zu Jesu Zeiten war das so. Und beginnt dann auch sofort mit dem Sonnenuntergang. Also der neue Tag beginnt, und das ist der 15. Nisan. Und an dem Tag wurde ein Gesalbter ausgerottet. Gesalbter bedeutet auch so viel wie Messias oder bedeutet Messias oder auf Griechisch Christus. Und das ist schon, weiß nicht, mich hat es einfach, ich fand es einfach besonders, weil das einfach der besonderste Moment der Menschheitsgeschichte ist. Sehr interessant. Wer das mal sich anhören möchte, ansehen möchte, kann das mal gerne tun. Genau. Aber es gab noch einen anderen Vorfall, nicht vor 2000 Jahren, eher so vor circa 3500 Jahren, auch genau an diesem Abend wie heute. Es ist der erste Monat in der jüdischen Geschichte. Wie gesagt, der 15. Nissan. Es ist nachts und noch ist alles still, aber bald wird es eine große Totenklage geben. In dieser Nacht sterben alle erstgeborenen Söhne der Ägypter. Die Israeliten bleiben davon verschont. Die Zeichen sollten sie ihre Türpfosten, also als Zeichen sollten sie ihre Türpfosten mit dem Blut eines unbefleckten männlichen einjährigen Lammes beschmieren. Und als Zeichen für Gott an diesem Haus vorüberzugehen. Die Ägypter blieben nicht davon verschont. Die Israeliten, geplagt von der grausamen Herrschaft der Ägypter, die auch nicht davor zurückschrecken, die israelitischen Kinder zu töten. Dieses Sklavenvolk Israel erlebten dieser Nacht seine Befreiung. Genau an diesem Abend wie heute, vor circa 3500 Jahren. Die Verheißung, die Abraham, Isaak und Jakob gegeben wurden, erleben in dieser Nacht einen Teil ihrer Erfüllung. Und noch mehr, in dieser Nacht wurde ein weiterer Baustein Gottes in den Heilsplan, die Menschheit wieder mit sich zu versöhnen, hinzugefügt. Und circa dann wieder 1500 Jahre später, wieder am heutigen Abend, der 15. Nissan, irgendwo in Jerusalem. Die Stadt ist voll von Juden. Ein Zeitzeuge berichtet, dass zu der Zeit circa 2,7 Millionen Juden um Jerusalem und in Jerusalem waren, versammelt, um das Passafest zu feiern. Sie gedenken daran, was Gott damals in Ägypten gemacht hat, wie er das Volk aus Ägypten befreit hat und in das verheißene Land gebracht haben. Das Passafest wird jetzt ungefähr um diese Uhrzeit gefeiert, und doch in einem dieser Häuser, da passiert etwas Neues. Es wird ein neues Gedenkfest eingeführt. Es ist der letzte Baustein in Gottes Plan, den Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Sein einziger Sohn Jesus Christus hebt an diesem Gedenkfeier einen Kelch mit Wein gefüllt und sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund meines Blutes, das für euch vergossen wird. In der Nacht der Befreiung, vor vielen Jahren, musste ein Lamm sterben, damit der erstgeborene Sohn einer jeden israelitischen Familie überleben konnte. Doch in dieser Nacht oder an diesem Tag wird der einzige Sohn Gottes sterben, der dann für die ganze Menschheit stirbt, für die Sünden bezahlt, damit die Menschen das ewige Leben bekommen. Ja, und dieses Fest wurde von Jesus eingeführt. Er nimmt das Brot, das auch zum Passafest gefeiert wird, und sagt: Das ist mein Leib, das ist zu meinem Gedächtnis. Dann hebt er danach den Kelch und sagt: Das ist mein Blut, was für viele zur Vergebung der Sünde vergossen wird. Und das Abendmahl soll ein fester Bestandteil der Gemeinde werden. Das führt Jesus an diesem Abend ein. Und das Neue Testament kennt nicht viele Rituale oder viele Festfeiern, die auch vorgeschrieben werden. Und dennoch ist es dieses eine, was auf jeden Fall in jeder Gemeinde vorkommen soll, das Abendmahl. Das ist ein fester Bestandteil einer Gemeinde. Es soll die Einheit stärken, aber auch den einzelnen Christen auf das Wesentliche zurückerinnern, was ihn wiederum in eine tiefe Anbetung bringt. Die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde wird dadurch vertieft und gestärkt. Und mit diesen einfachen Mitteln, Brot und Wein, führt Jesus diese Feier ein. Und das ist auch gut so, dass es einfach ist, weil in vielen Teilen der Erde die Christen nicht das mal so schön feiern können wie wir. Und es herrscht hier und dort, ja, in vielen Gebieten dieser Erde herrscht Verfolgung. Somit kann man das auch im Geheimen feiern, und das funktioniert so auch ganz gut. Es ist auch kein kompliziertes Fest oder so. In der Kirchengeschichte hat man oft versucht, da mehr reinzubringen, als da tatsächlich ist. Letzten Endes ist es eine Gedenkfeier an das, was Jesus für uns getan hat. Aber es macht auch was mit der Gemeinde und der Beziehung zu Jesus. Wenn es um die Gemeinschaft geht, um eine Mahlzeit, war für die Juden an sich nichts Fremdes. Für die war klar, Gemeinschaft und Essen, das ist sehr stark miteinander verbunden. Bei uns Russlanddeutschen ist eher Essen vor allem dafür da, dass wir Energie haben. Bei den Deutschen würde ich das auch sagen, oder zumindest vielleicht in der heutigen Generation, aber es war lange Zeit so, dass man Energie hat, wieder weiterzuarbeiten. Es wird kurz gegessen, dabei auch selten gesprochen. Oder man kennt das noch aus etwas älterer Zeit, dass es so war. Und dann wurde weitergearbeitet. Im Süden ist das ganz anders. Ich weiß noch, als wir in Italien waren, da habe ich dann auch so ein paar Menschen beobachtet, die irgendwann im Nachmittag angefangen haben zu essen und zu trinken, saßen da ganz gemütlich, haben sich's gut gehen lassen, und das ging wirklich bis in die Nacht, und die haben die ganze Zeit gegessen und getrunken. Ich habe sie nicht die ganze Zeit beobachtet, aber ich fand es schon beeindruckend, ne, dass das so geht. Und für die Juden war das auch nichts Ungewöhnliches, das war für die etwas Selbstverständliches. Beim Essen gehört auch die Gemeinschaft dazu. Und was bei denen auch noch besonders ist, ist eine Essensgemeinschaft mit Gott. Das war für die Juden auch nicht fremd. Als Gott am Sinai Mose und die Ältesten zu sich auf den Berg rief, da heißt es dann, sie waren dort auf dem Berg, schauten Gott, aßen und tranken. Das haben sie gemacht bei der ersten Bundeinführung, also bei dem ersten Bund. Und es gab auch ein anderes Gebot Gottes, dass man den Zehnten seines Feldertrags oder von dem, was man hatte, Gott opfert. Dazu musste man da nach Jerusalem gehen, diesen zehnten Teil mitnehmen und dann da ganz bewusst vor Gott dieses Mahl essen. Wenn man zu viel hatte und das Ganze nicht transportieren konnte, dann lautete der Befehl: Verkauf diesen zehnten Teil, nimm das Geld, geh nach Jerusalem, kauf dir alles, wonach dein Herz begehrt. Das heißt auch tatsächlich so, und zwar, ich meine das 5. Mose 14. Kauf alles, wonach dein Herz begehrt, natürlich alles im Rahmen dieser Speisegebote, und dann lass es dir wirklich sehr gut gehen. Ne? Und das fand ich schon ganz interessant. Die Israeliten sitzen dann da, essen dieses Mahl vor dem Herrn und machen sich bewusst, das, was ich hier habe, das habe ich von Gott. Also ein Essensmahl, eine Essensfeier mit Gott war für die Israeliten auch nicht ungewöhnlich. Das sehen wir auch im Passafest. Ich denke dabei auch an Adam und Eva zurück, wie sie im Garten Eden, wo Gott ihnen das Gebot gibt oder ja, das Geschenk gibt, von allen Früchten, die er geschaffen hat, zu essen, außer von dem Baum der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Außer diesem Baum durften sie von allen Früchten essen. Und wenn man überlegt, dass sie in völliger Harmonie mit Gott zusammengelebt haben, dann muss wirklich jede Mahlzeit, die sie dort erlebt haben, jeder Genuss, den sie dort hatten, etwas ganz Besonderes sein, gewesen sein, eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. Und später, als die Beziehung zwischen Mensch und Gott gebrochen wurde, sieht man immer wieder, gerade durch diese Feste, wie Gott diese Gemeinschaft wieder sucht. Und das Essen spielt dabei auch immer eine wichtige Rolle. Letzten Endes sehen wir das dann auch im Abendmahl. Allerdings funktioniert das ein bisschen anders. Ich erinnere mich auch an meine Taufe. Oder vielleicht noch zuvor, in Lukas 22, Peter hat das ja vorhin vorgelesen, heißt es, sagt Jesus, Lukas 22, Vers 11, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen. Und Peter sagte auch schon, es ist ein Herzensanliegen Gottes, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das Essen, wie schon gesagt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Und das hat mich an die Stelle in Offenbarung 19 erinnert. Jesus sagte ja, ich werde erstmal von diesem Passahlamm nicht mehr essen, von diesem Brot nicht mehr essen, bis das Reich Gottes erfüllt wird. Und in Offenbarung 19 lesen wir von der Hochzeit des Lammes und Jesus sagt dort, oder Johannes sagt dort, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und hier tritt der Mensch dann wieder in die vollkommene Gemeinschaft mit Gott ein. Und ich erinnere mich an meine Taufe. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Was ich da noch besonderer fand was ich intensiver fand, war danach das Abendmahl. Es war wirklich, gerade so beim ersten Mal, war das wirklich etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. Eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. Und das ist es, das Abendmahl. Es ist nicht nur eine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, sondern auch unter den Geschwistern. Ein älterer Bruder, der aus Russland kommt, erzählte mal, wie er in seiner Jugendzeit, als er Militär war. Zu der Zeit durfte man den christlichen Glauben nicht öffentlich ausleben, das war streng verboten. Und irgendwann erfuhr er, dass in einer seiner Kasernen dort, in dieser Kaserne, auch noch ein Christ war. Und irgendwann haben die sich vorgenommen, wir müssen mal das Abendmahl zusammennehmen. Die wussten aber nicht wie und wann. Und tatsächlich gab es dann irgendwie die Möglichkeit, dass der eine sich aus wo auch immer her, ich weiß es nicht mehr genau, Traubensaft und ein bisschen Brot ergattern konnte. Die haben es auch geschafft, aus der Kaserne rauszukommen, haben sich in irgendeiner Baracke getroffen, mitten in der Nacht und zusammen über mehrere Stunden das Abendmahl gehalten. Und er sagte, das war eine meiner schönsten Gemeinschaften, die ich je hatte mit einem Christen. Und das Abendmahl spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Fand ich schön, dieses Zeugnis. Die Gemeinschaft unter Christen soll dadurch auch gestärkt werden. Das funktioniert allerdings nur, wenn eine Einheit vorhanden ist. Wir lesen zum Beispiel bei den Korinthern, wenn die zusammenkamen, das Erste, was Paulus den Korinthern vorwirft beim Abendmahl, war, dass dort Spaltungen waren. Aber das Abendmahl sollte auch zur Gemeinschaft der Christen dienen, zur Stärkung der Gemeinschaft der Christen. Ging aber nicht, weil dort Spaltungen waren. Das funktioniert so nicht. Ein Pastor hat mal erzählt, wie sie lange Zeit mit einer anderen Gemeinde zusammengearbeitet haben. Daraufhin, nach einer Zeit, haben die beschlossen, einen anderen Weg zu gehen einen anderen Weg zu gehen und sind dabei auch geblieben. Die andere Gemeinde war damit nicht ganz einverstanden, der hat auch nicht erzählt, worum es ging oder so. Jedoch merkten die dann irgendwann, so können wir nicht mehr zusammen mit euch arbeiten, das funktioniert so nicht mehr. Daraufhin beschlossen die, okay, dann arbeitet ihr allein für euch, wir machen das für uns, aber es soll möglichst versucht werden, dass Frieden zwischen uns bleibt. Daraufhin hat der Pastor der einen Gemeinde dann gedacht, okay, ich lade die mal alle zu mir ein und dann besprechen wir das nochmal richtig am Tisch. Und die anderen Gemeindeleiter dachten auch schon so, okay, was wird das für ein Abend werden? Dann kamen sie dorthin und dann sahen die auch schon Brot und Wein auf dem Tisch. Und da wusste jeder von denen, heute Abend wird nicht gestritten. Und die gingen nach Hause, es war Frieden. Sie haben, jede Gemeinde hat für sich weitergearbeitet, aber es herrschte wirklich Frieden unter diesen Brüdern. Und das macht das Abendmahl. Es ist schwer, für mich jedenfalls, mit einer Person nicht im Reinen zu sein und dann das Abendmahl zu nehmen, wo ich doch weiß, ich erinnere mich an das, wo ich die größte Vergebung erlebt habe. Dann ist das schwer, irgendwie mit diesen Gedanken zum Abendmahl zu kommen, ohne vorher Frieden zu haben. Deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Also wenn du heute das Abendmahl einnimmst, mach dir aufs Neue bewusst, du trittst beim Abendmahl in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott und deinen Geschwistern. Dieses Mal ist ein Herzensanliegen Gottes und er lädt uns wirklich dazu ein. Wir denken an Jesus, was er gesagt hat. Es war mir ein Herzensanliegen, dieses Passahlamm mit euch zusammen zu essen. Die Frage ist jetzt, wie trete ich denn vor dem Herrn, wenn ich in seine Gegenwart trete und diese intensive Gemeinschaft erleben möchte? Gibt es dabei irgendwelche Vorschriften, irgendwelche Rituale, die ich vorher durchführen muss? Bei den Juden war das so, bevor sie zum Tempel gingen, mussten die bestimmte Reinigungsrituale durchführen. Wie ist das bei uns Christen? Da gibt es diesen Vers in 1. Korinther 11, Vers 28. Dort sagt Paulus, bezogen auf das Abendmahl, ein jeder prüfe aber sich selbst. Und das ist das, worauf es bei uns beim Abendmahl vor allem ankommt. Die Selbstprüfung, wie ist das Herz? Wie sieht das Herz aus? Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 12, dass die Sünde uns tagtäglich oder ständig umstrickt und wir sie immer wieder ablegen sollen. Grundsätzlich gilt für einen Christen die Selbstprüfung, dass man immer selber guckt, wo stehe ich Gott, wo stehe ich in Beziehung zu dir. Das ist ja ein grundsätzliches Gebot für uns Christen, dass wir immer darauf zu achten haben. Beim Abendmahl ist das nochmal, sollte man umso mehr darauf achten. Wenn Paulus hier sagt, ein jeder prüfe sich selbst, dieses Prüfen, ich habe das mal nachgeschlagen, das Wort bedeutet, das bedeutet so viel wie sich darauf vorzubereiten, auf etwas vorzubereiten mit einem positiven Ergebnis. Das heißt, ich bereite mich auf das Abendmahl vor, in dem Wissen, ich möchte heute das Abendmahl einnehmen. Das meint er hier, das meint dieses Wort prüfen hier. Und das Besondere auch an dieser Passafeier war auch, dass da noch ein zusätzliches Fest hinzukam. Also die Passafeier haben die Juden gefeiert, feiern sie heute noch. Bei uns ist das dann das Abendmahl. Zusätzlich zu diesem Passafest kam noch das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses Fest der ungesäuerten Brote, da sollte der Jude darauf achten, dass im Haus wirklich kein Sauerteig vorhanden ist. Sauerteig steht in der Bibel grundsätzlich für die Sünde, für das alte Leben, für das Böse. Und bei diesem Fest, das ging dann auch 7 Tage lang, mussten die Juden darauf achten, dass 7 Tage lang kein Sauerteig im Haus zu finden war oder ist. Bei Sauerteig, ich musste das selbst erstmal so ein bisschen, ich habe mit Backen und sowas nicht viel zu tun, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich kenne das von den Brötchen, die ich immer wieder kaufe. Du guckst die Brötchen an und denkst, oh, sieht schön aus, schön groß. Dann schneidest du sie auf und spätestens, wenn du reinbeißt, merkst du, da ist nicht viel drin. Da ist mehr Luft als Teig drin. Und das ist das, was Sauerteig macht. Es sorgt dafür, dass dieser Teig aufgärt. Aber tatsächlich kommt dadurch nicht mehr Teig zustande, sondern mehr Luft in den Teig. Und das ist auch irgendwo so ein Zeichen, dass wir wirklich all das ablegen, was in unserem Leben sich irgendwie an Sünde angeheftet hat. Dafür stand dieses ungesäuerte Brot, was sie dort essen sollten. Ich habe mir das mal angeguckt, es sieht schon fast aus wie so ein Knäckebrot. Finde ich jetzt nicht sehr lecker, aber gut, es geht ja auch mehr so um die Symbolik dahinter. Und da muss ich auch an mein Leben immer wieder denken. Dieser Sauerteig im Leben, wie viel hast du noch davon? Wie schon gesagt, im Hebräerbrief wird gesagt, dass die Sünde uns ständig umstrickt. Wie viel ist davon noch in meinem Leben? Das ist etwas, was auch zu dieser Selbstprüfung gehört, bevor ich das Abendmahl einnehme. Bei den Korinthern muss man sagen, im Textzusammenhang, das war da schon ziemlich heftig. Ne? Die Korinther, die haben es schon ziemlich übertrieben. Ich würde sagen, solche Probleme haben wir nicht. Die haben während dem Abendmahl es sich ziemlich gut gehen lassen, gut getrunken. Viele waren betrunken. Die haben auch ordentlich gegessen. Das war nicht einfach nur mal eben das Brot zur Erinnerung zu haben oder zum Gedenken zu haben, sondern da wurde ordentlich reingehauen. Und dann kamen auch noch welche zu spät, wieso auch immer. Die haben dann gar nichts mehr abbekommen. Und es war ein ziemliches Durcheinander und eine absolute falsche Vorstellung von dem, was da eigentlich, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und wir lesen dann auch danach, dass Gott ja ganz schön hart mit denen ins Gericht gegangen ist. Paulus erzählt davon, dass deswegen, aufgrund dieser Nachlässigkeit, wie sie mit dem Abendmahl umgegangen sind, viele krank geworden sind und auch so mancher daran gestorben ist. Das heißt, dieses Abendmahl, dieses Fest, das ist etwas, was gar nicht so ohne ist. Es ist eine heilige Gedenkfeier und das sollte man dabei beachten. Paulus sagt dann auch in Kapitel 11, Vers 29, denn wer auf unwürdige Weise isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und wir sehen dann ein paar Verse weiter, wie dieses Gericht aussah. Es kam Krankheit in die Gemeinde und es gab auch Tote dabei. Und das ist echt nicht ohne, muss man sagen. Deswegen umso mehr, prüfe dich selbst, wie du zu Gott stehst. Und nicht erst, wenn du hier in die Gemeinde reinkommst und siehst, okay, das Abendmahl ist wieder da, jetzt muss ich aber noch mal ganz schnell ein paar Gebete loswerden. Ein Kollege erzählte mir, wie er damals Taxi gefahren ist und ständig Sonntagmorgen immer denselben Gast bei sich im Auto hatte, der ihn gebeten hat, zur Messe zu fahren, nachdem er ihn vom Freudenhaus abgeholt hat. Und bei den Katholiken ist das so, bevor du die Messe einnimmst, das ist dann auch eine Art Abendmahl, musst du dann nochmal die Beichte ablegen, dann erzählst du nochmal deine Sünden auf und dann kannst du die Messe nehmen. Und das war schon ziemlich heftig. Da dachte ich mir, okay, so geht das natürlich nicht mit der Selbstprüfung, dass man dann hier eben mal in den Gott, ist ja auch nicht das Problem, dass er in diesem Fall, dass er Katholik ist, sondern das ist ein Problem des Menschen in erster Linie, dass wir dazu neigen, da so eine Gewohnheit draus zu machen. Einmal im Monat wissen wir, ist Abendmahl, da muss ich zusehen, dass ich mit meinem Herrn im Reinen bin. Ja, wie das Leben danach aussieht, ist dann wieder eine andere Frage. So ist das natürlich nicht gemeint. Auf der anderen Seite gibt es auch Christen, die so eine große Angst vor dem Abendmahl haben, dass sie permanent unter Stress stehen und sich die Frage stellen, so habe ich auch wirklich alle meine Sünden bekannt? Habe ich auch genug Reue gezeigt? Tut es mir auch wirklich leid genug? Ja, und da muss man sagen, wenn der Teufel dich nicht mit der Leichtfertigkeit der Sünde rankriegt, ja, dann versucht er es über die Last der Sünde. In Offenbarung 12 heißt es auch, dass der Teufel uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Sein Ziel ist, dich wirklich mit allen Mitteln von der Gemeinschaft mit Gott abzuhalten. Sein Ziel ist es einfach nur zu zerstören. Und da dürfen wir auch immer wieder wissen, was Jesus da auch gesagt hat. Dies ist das Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das Schöne, was wir immer wieder beim Abendmahl feststellen dürfen. Natürlich sind wir nicht in einem absoluten perfekten Zustand, dass wir sagen können, jetzt kann ich das Abendmahl nehmen. Das wird hier auf der Erde wahrscheinlich nicht vorkommen. Dennoch dürfen wir immer wieder wissen, das Abendmahl erinnert uns gerade daran, dass unsere Sünden vergeben wurden. Und das ist ein Trost, den wir beim Abendmahl auch immer wieder erfahren dürfen. Mir ist vergeben worden. Ich muss nicht darauf achten, dass ich vor Gott irgendwie gerecht dastehe, indem ich so gut wie möglich lebe, sondern mir ist die Sünde vergeben worden von Jesus. Und daran erinnern wir uns. Und das kann einen auch wieder Mut machen und Kraft geben und tröstet einen auch, wieder das Abendmahl zu nehmen. Und das wiederum, diese feste Erinnerung daran, was Jesus für uns getan hat, das soll uns wieder in die Anbetung Gottes führen. Das höchste Gut sozusagen. Ich denke dabei immer an die Offenbarung 5, wo Johannes diese Vision hat, wo die 24 Ältesten auf dem Thron sitzen. Und dann kommt mitten in dieser Vision Jesus Christus auf als ein geschlachtetes Lamm. Und ein geschlachtetes Lamm ist wirklich nicht schön anzusehen. Und Was machen die 24 Ältesten? Diese mächtigen Männer, die können sich nicht mehr auf den Thron halten. Sie fallen direkt nieder vor diesem Lamm, vor diesem geschlachteten Lamm und beten es an. Und das ist etwas, was wir beim Abendmahl letzten Endes tun sollen. Das ist so der höchste Punkt des Abendmahls, dass wir wirklich Gott dafür anbeten, was er für uns getan hat. Das ist das, was Gott von uns am meisten möchte. Wir beten ihn an, dass er es ermöglicht hat, die Versöhnung mit uns zwischen uns und dem Schöpfer zu bewirken. Wir beten ihn an, dass alle unsere Sünden vollkommen bezahlt wurden. Und wir beten ihn an, weil er uns wirklich gezeigt hat, dass er uns Menschen liebt, indem er sein Bestes für uns gegeben hat. Und das möchte ich jetzt auch zum Schluss tun, noch mal einmal mit uns zusammen beten. Und ja, dann geht es auch weiter. Ja, wir möchten dir danken für die Liebe, die du uns gezeigt hast, Herr. Für das, was du für uns vollbracht hast, möchten wir dich anbeten. Du hast uns wirklich dein Bestes gegeben und hast uns damit gezeigt, wie sehr du uns Menschen liebst, Herr. Welchen Preis du für uns bezahlt hast, Herr. Dafür beten wir dich an. Und wir möchten dich bitten, dass du das Abendmahl, das wir gleich zu uns nehmen, dass du die Gemeinschaft mit dir zusammen und untereinander segnest und dass uns aufs Neue wieder bewusst wird, was du für uns getan hast, Herr. Amen.